Spätestens beim Predigen sollte man seine Maske fallen lassen, oder? Okay. Danke für den Bruder, der mir ausgeholfen hat mit seiner Brille. Sonst würde ich jetzt nämlich ganz alt aussehen. Wir wollen uns heute mal mit einem Mann befassen namens Henoch. Ich hoffe, dass also euch dieser Name nicht ganz fremd ist, und wenn ja, dann werdet ihr jetzt auch einiges dazu hören. Wir wollen einfach sehen, was uns dieser alttestamentliche Zeuge zu sagen hat. War die siebte Generation der Menschheit. Also der siebte nach Adam, gewissermaßen. Also er lebte vor Urzeiten. Was soll ein Mensch aus dieser Zeit uns heute im 21. Jahrhundert denn zu sagen haben? Fragt man sich vielleicht. Kann ich nur antworten, eine ganze Menge. Sein ganzes Leben ist, kann man sagen, wie ein Brennglas, das das Licht Gottes bündelt und in unsere Zeit hineinstrahlen lässt. Eine Zeit übrigens, die sehr viel Ähnlichkeit hat mit der Zeit des Henoch. Er war der erste Mensch, und das ist eine weitere Gemeinsamkeit, der erste Mensch, von dem die Bibel berichtet, dass er ohne vorausgegangenen körperlichen Tod zu Gott hin entrückt wurde. Also sozusagen ein erster Probelauf. Das waren 669 Jahre, bevor Gott die Menschheit durch die Sintflut richtete. Lesen wir mal drei Texte. Zunächst einmal 1. Mose 5, Verse 21 bis 24. Und Henoch lebte 65 Jahre, da zeugte er den Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott 300 Jahre lang, nachdem er den Methuselah gezeugt hatte, und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Henochs betrug 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott. Und er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Soweit dieser Text. Dann haben wir einen weiteren Text im Hebräerbrief. Hebräer 11, Vers 5. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah. Und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen habe. Und drittens noch einen Text aus Judas, Verse 14 und 15, Judas. Von diesen hat aber auch Henoch, der siebte nach Adam, geweissagt, indem er sprach, siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden, um Gericht zu halten über alle und alle Gottlosen unter ihnen zu strafen, wegen all ihrer gottlosen Taten, womit sie sich vergangen haben, und wegen all der harten Worte für Gott, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Ich wäre dankbar für ein Glas Wasser. Man könnte also durchaus sagen, dass Henoch ein alttestamentliches Bild für die Gemeinde Jesu ist, die in nicht allzu ferner Zeit auch mit der Stimme des Erzengels und dem Schall der Posaune Gottes zum Herrn entrückt werden wird. Und wegen dieser Gemeinsamkeiten müsste uns das Leben des Henoch viel zu sagen haben. Zumal wir ja heute in einer Zeit leben, auf die seine Worte in eben gelesenen Text in Judas 1,14 in letzter Konsequenz ja auch abzielten. Sicher war die Sintflut die erste Erfüllung seiner Gerichtsbotschaft, aber die eigentliche Erfüllung steht doch noch bevor. Henoch sprach, kann man sagen, also prophetisch von der sichtbaren Wiederkunft unseres Herrn, bei der wir als zuvor entrückte Gemeinde dabei sein dürfen. Henoch ist auch für uns deswegen interessant, weil er gewissermaßen, könnte man sagen, der Prototyp der Entrückung ist. Also wenn er heute hier wäre, da hätten wir sicher 1000 Fragen an diesen Mann, oder? Ja, er ist nicht hier. Darum ist es umso ernster und wichtiger, dass wir uns von den Worten des Henoch warnen lassen und uns von dem Leben des Henoch ermutigen und anspornen lassen. Viel wird uns über Henoch nicht mitgeteilt, leider. Aber doch sind die vorhandenen Aussagen äußerst bemerkenswert. Sie zeigen es nämlich, wo wir Christen der Endzeit, die ebenfalls ja auf die Entrückung warten, uns Henoch zum Vorbild machen können. Ich habe mich auf 4 Punkte beschränkt, obwohl mir eigentlich dazu 8 Punkte eingefallen wären. Aber im Unterschied zur Ewigkeit gibt es ja hier eine Zeitbegrenzung. Zunächst wollen wir das erste festhalten. Henoch wandelte mit Gott, obwohl er in einer gottlosen Zeit lebte. Wir wissen, dass wir heute in einer Zeit leben, von der Jesus gesagt hat, wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Was sagt die Schrift über die Tage Noahs und damit auch indirekt über unsere heutige Zeit? 1. Mose 6, 11 bis 12. Aber die Erde war verderbt vor Gott und erfüllt mit Frevel. Und Gott sah die Erde an und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf der Erde. 3-mal kommt hier dieses Wort verderbt. Eigentlich als übersetzt bedeutet es auch erfüllt mit Gewalttat. Ist das unsere Zeit? Oh ja, das ist unsere Zeit. Letzte Woche war in unserer Zeitung ein Artikel mit der Überschrift Der schwere Kampf gegen den Hass. Es wurde jetzt ein Gesetz gegen Hasskriminalität auf den Weg gebracht. Das Wort hat es früher gar nicht gegeben. Der Medizinprofessor Karl Lauterbach erhielt kürzlich mehrere Morddrohungen. Warum? Was hat er Schlimmes getan? Muss ja was ganz Schlimmes gewesen sein, nicht? Nun, ich sag's euch. Einfach, weil er in der Bekämpfung der Corona-Pandemie als Virologe sich für einen vorsichtigen Weg eingesetzt hat. Das war sein Verbrechen. Das sind Dinge alles, und man könnte das unendlich fortsetzen, die man in dieser Form so früher nicht gekannt hat. Es ist wirklich hier eine ganz böse und schlimme Entwicklung im Gang. Das Böse reift in unseren Tagen zu seiner letzten Vollendung aus, kann man sagen. Die Menschheit wird zunehmend dämonisiert. Was meint ihr, wie das, woher das kommt, dass immer mehr in verschiedenen Ländern plötzlich Einzelne meinen, sie müssen jetzt mit einem Maschinengewehr oder sonst irgendwie durch die Leute, beliebige Leute einfach totschießen. Was kommt immer wieder jetzt vor? Ne? Das hat mit Dämonisierung zu tun, wisst ihr, das hat nicht bloß mit der Psyche zu tun. Also, wir erleben eben auch, und das ist eigentlich auch ein untrügliches Kennzeichen eben auch dieser Dämonisierung, dass zunehmend die Schöpfungsordnung Gottes demontiert wird. Ja. Da will ich jetzt nicht groß drauf eingehen, vielleicht 3 Stichworte dazu, Ehe für alle, ja, von Gott eingesetzt, Gender, Ideologie, Abtreibung als Menschenrecht. Das ist ein Menschenrecht jetzt. Abzutreiben. Das kleine, ungeborene Leben hat kein Menschenrecht. Wenn das Böse aber völlig ausgereift ist und die Bosheit Satans und seiner Anhängerschaft gänzlich offenbar geworden ist, dann wird Gott seine letzten Gerichte über diese verderbte Menschheit kommen lassen. Aber schon vorher wird er bereits schon einiges geschehen und passieren. Und die Bibel sagt uns und weist uns darauf hin, dass wir als eine Gemeinde vor diesen letzten Gerichten entrückt werden. Und deshalb ist es wichtig für uns heute, dass wir begreifen und uns vom Wort Gottes zeigen lassen, welche Konsequenzen diese Einsicht auf unser Leben haben sollte und dass wir ja auch diese Konsequenzen ziehen. Manchmal tendieren Christen dazu, ihre Laschheit im Glauben und ihre Fruchtlosigkeit damit zu entschuldigen, dass sie sagen, ja, wir leben ja in der Endzeit und da ist es einfach viel schwerer, als Christ zu leben. Tut mir leid, also diese Ausrede kann ich nicht gelten lassen. Schon immer, also war die Forderung an jeden, der Jünger Jesus sein wollte, allen zu entsagen, was er hat, alle menschlichen Beziehungen, ja auch sein eigenes Leben, hinten anzustellen. Es ist einfach nicht wahr, dass unser Herr von der Endzeitgeneration mehr fordert als von früheren Generationen. An Jesu Forderung hat sich nichts geändert, nur heute und in Zukunft wird man mit weniger nicht mehr durchkommen. Das ist anders geworden. Mit halber Hingabe mag man vielleicht früher klargekommen sein, aber in Zukunft werden wir damit nicht mehr bestehen können. Und das nicht nur, weil der Versuchungen und Verführungen so viele sind, sondern eben auch darum, weil wir in der letzten Zeit vor der Entrückung mit Sicherheit in große innere und äußere Bedrängnis kommen werden. Denn so, wie das Evangelium im Anfang nur eingeführt werden konnte durch Martyrium, so kann es auch in der letzten Zeit nur aufrechterhalten werden durch Martyrium. Aber wer sich dem Herrn hingibt, der braucht nichts zu befürchten. Dessen Leben wird auch in der schlimmsten Umgebung Licht und Salz sein. Und so war es jedenfalls bei Henoch. Henoch wandelte mit Gott, obwohl und gerade weil er in einer schrecklich verkommenen Welt lebte. Und er war in dieser Welt Licht und Salz, ein Wohlgeruch Gottes. Und Gott nahm ihn hinweg. Sicher auch, um den Menschen seiner Zeit ein sehr unübersehbares Zeichen zu setzen. Und darüber hinaus drängt sich einem der Gedanke auf, dass Henoch ja gleich wie Noah auch ein Zeichen für uns Christen in der letzten Zeit sein könnte. Henoch wurde vor dem Gericht Gottes, der Sintflut, weggenommen, entrückt. Er könnte ein Bild für die neutestamentliche Gemeinde sein, die auch durch Entrückung vor den letzten schlimmsten Gerichten bewahrt wird. Noah wurde in der Arche durch das Gericht hindurch bewahrt. Er könnte für den endzeitlichen Überrest Israel stehen. Dieser wird auch durch das Gericht hindurchgehen müssen und wird ebenfalls bis zur Wiederkunft von Jesus Christus bewahrt. Ein zweiter Punkt. Henoch wandelte mit Gott, aber er hielt Schritt mit Gott. Henoch hielt Schritt mit Gott. Er eilte seinem Gott nicht voraus, er blieb auch nicht hinter ihm zurück. Wir finden in der Schrift übrigens wenige Gestalten, die so ununterbrochen Schritt gehalten haben mit Gott. Von 600.000, die Gott aus der Gefangenschaft Ägyptens geführt hatte, hielten nur zwei Schritt mit ihm bis in ins Land Kanaan, nämlich Josua und Kaleb. Tausende begleiteten Jesus bei seinem Einzug in Jerusalem als König, aber nur wenige hielten Schritt mit ihm, als er zum anderen Tor der Stadt hinausgeführt wurde, als einer, der unter die Übeltäter gezählt war. von 5000 Männern, die er lehrte und die er speiste, war es nur einer, und von den Frauen waren es nur wenige, die mit Jesus Schritt gehalten haben bis zum Kreuz. Paulus hielt Schritt mit ihm bis hinein in seinen Leidensweg. Sicher auch Johannes. Er bekennt an einer Stelle, gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Und die Frage ist, wie sieht es bei uns aus? Wie oft haben wir doch, wenn wir ehrlich sind, die wir heute in seiner Gemeinschaft stehen dürfen, nicht Schritt gehalten mit ihm? Wie oft sind wir ihm vorausgeeilt oder hinter ihm hergehinkt? Vielleicht gingen wir so lange mit ihm, bis wir das Kreuz der Demütigung sahen. Und dann retteten wir schnell unser Leben, nahmen die Herrschaft über unser Leben wieder in die eigene Hand. Wie oft und wie sehr haben wir seiner Art entgegen gehandelt? Da kann man wirklich nur seine Geduld bewundern, dass er uns nicht einfach stehen lassen hat, sondern dass er immer auf uns gewartet hat, bis wir aus unseren abwegigen eigenen Wegen wieder zu ihm gekommen sind. Aber Geschwister, soll es so weitergehen oder soll es fortan, wollen wir fortan vielleicht zu denen gehören, die Schritt halten mit Gott? Lasst uns doch Menschen sein, die Schritt halten mit Jesus. In seiner Selbstverleugnung, in seiner Hingabe, in seiner Opferbereitschaft, ja auch in seiner Verwerfung. Ein dritter Punkt. Henoch wandelte mit Gott und so wurde er entrückt. Henoch wandelte mit Gott und so wurde er entrückt zu Gott. Vielleicht kennt ihr das auch. Wenn man mit jemandem zu Fuß unterwegs ist und mit ihm ein sehr interessantes Gespräch hatte, dann ist man mit einem Mal am Ziel und wundert sich, wie kurz der Weg war. Ein Sonntagsschullehrer, der hat es den Kindern in der Kinderstunde mal so gesagt, er hat gesagt, Henoch ging mit Gott und war so ins Gespräch mit Gott vertieft, dass er mit einem Mal im Himmel angelangt war. Die Anfrage an dich und mich, sind wir auch so ins Gespräch mit Gott vertieft? Haben wir solch einen intimen Zugang mit unserem Herrn im Gebet? Ist unser Alltagsleben solch ein Wandel mit Gott? Dass wir darüber alles andere, alle irdischen Belange gar nicht mehr so wichtig nehmen. Man könnte es so sagen, im Wandel mit Gott kann sich die große Entrückung von uns selbst vollziehen. Ja, ihr habt schon richtig gehört, die Entrückung von uns selbst, von unserer Egozentrik, von unserer Selbstmächtigkeit, unserer Selbstgerechtigkeit. Ich glaube, die Entrückung, diese Entrückung, die Zeit ist jederzeit. Und diese Entrückung ist wichtiger als alles andere. Denn im Himmel wird es mal keinen Unterschied geben zwischen solchen, die lebendig zu ihm entrückt worden sind und solchen, die nach erst auferstanden und dann sind und dann zu ihm entrückt worden sind. Aber es wird sehr wohl einen Unterschied geben zwischen solchen, die ihrem Ego gelebt haben, und solchen, die den Thron ihres Lebens dem Herrn Jesus abgetreten hatten. Und dieser Unterschied, der wird dann vor dem Richterstuhl Gottes sichtbar werden, wo es ja dann um die Frucht unseres Lebens geht. Über einen bekannten und sehr mächtigen Mann aus den USA, er ist Milliardär, habe ich mal einen wenig schmeichelhaften Artikel gelesen. Und da wurde er unter anderem gesagt, sein größtes Problem sei sein überdimensionales Ego. Wenn das einer von uns sagen würde, oder? Da würden wir doch sicher aufbegehren und uns, das würden wir nicht so stehen lassen. In aller Regel ist doch niemand von unserer eigenen Demut so überzeugt wie wir selbst. Da gibt es den Christen, der mit dem Brustton der Überzeugung sagen kann, von sich sagen kann, er sei doch der allerschlechteste Mensch auf Gottes Erdboden. Und man denkt, dieser Christ ist aber demütig. Und der besagte Christ denkt dasselbe auch in seinem Herzen. Aber dann weise ihn mal auf einen konkreten Fehler hin oder eine Schwäche in seinem Leben und was erleben, wie er hochgeht und sich verteidigt. Also mit der Demut ist es, da müssen wir doch, meine ich, wohl alle mehr oder weniger eingestehen, ist es halt immer so eine Sache, ja. Schön, wenn sie mal da ist, nicht? Aber oft fehlt sie. Ich kenne euer Problem nicht, liebe Geschwister. Ich möchte euch nichts unterstellen. Ich kann euch aber sagen, was mein Problem ist. Aber bitte nicht weiter sagen, ja. Mein Problem ist mein überdimensionales Ego. Ja. Schaut, es gibt ja nur zwei Arten von Egos. Da gibt es das Ego, das am Kreuz ist und dessen Dimension ist gleich Null. Und dann gibt es das Ego, das auf dem Thron sitzt und dessen Dimension ist in Gottes Augen immer überdimensional. Ja, wenn es Gott gelungen ist, uns von unserem Ego zu entrücken, dann mag die andere Entrückung jederzeit erfolgen. Aber statt unser selbstmächtiges Ego zu kreuzigen, bewegen wir uns lieber auf dem Pfad der eigenen Werke. Gerade den Gedanken an die Entrückung verwenden oder versuchen manche Prediger dafür einzusetzen, die Christen zu irgendeinem Tun zu motivieren. Und da kann man dann hören, was ich mal wirklich so gehört habe, wie ein Prediger in die Gemeinde hineindonnert: Glaubst du denn, dass du, wenn der wiederkommende Herr, dass der wiederkommende Herr dich, wenn du vor deinem Fernsehapparat sitzt, mit sich nehmen wird? So etwa habe ich es gehört. Schrecklich! Schrecklich. Das ist Gesetzespredigt. Was wird man damit denn schon erreichen? Wahrscheinlich nur, dass sich die Gläubigen noch mehr auf fromme Leistung stützen. Wir sind zu Gottes Kindern geworden durch die Wiedergeburt und Rechtfertigung, die das alleinige Werk unseres Herrn Jesus Christus ist. Und daher werden wir, wenn wir Glieder am Leib Christi sind, auch bei der Entrückung dabei sein, weil der Herr seinen ganzen Leib entrücken wird. Und er wird sein Leib nicht verstümmeln und einfach ein paar Leute daraus weglassen. Aber denk mal, welch ein schlechtes Zeugnis wäre das für die Zurückgebliebenen. Was? Der war Christ, davon hat man überhaupt nichts gemerkt. Welch ein trauriges Christenleben. Wenn Jesus uns von all unseren Bindungen an unsere materiellen Besitztümer, an unsere trüben Vergnügungen und Freuden, an unsere fragwürdigen menschlichen Beziehungen geradezu wegreißen muss. Wie viel schöner, wenn unser Trachten und Sehnen jetzt schon himmelwärts gerichtet ist. Ein vierter Punkt: Henoch wandelte mit Gott und hatte seinen Zeitgenossen etwas zu sagen. Hier kommen wir auf den Text in Judas 14, 15, den ich anfangs gelesen habe. Henoch hatte den Menschen seiner Zeit eine wichtige Botschaft zu geben. Es war eine harte Gerichtsbotschaft, aber eine Botschaft, die seinen Zeitgenossen auf jeden Fall zum Heil dienen konnte. So hatten sie die Chance zur Umkehr erhalten. Wir wissen nicht, wie viele oder ob überhaupt irgendwelche durch die Predigt jetzt dennoch Buße getan haben. Aber das ist nicht entscheidend, wisst ihr. Das ist auch bei uns, für uns nicht entscheidend, ob die Leute auf unser Zeugnis hin Buße tun. Das haben wir ja nicht in der Hand. Der Mensch erwählt sich seinen Weg selbst. Leider auch den Weg in den Abgrund. Aber entscheidend ist letztlich doch, ob er verloren geht, weil wir ihm nichts zu sagen hatten. Henoch hatte seinen Zeitgenossen etwas zu sagen. Nicht irgendetwas, sondern das Entscheidende, die Botschaft, die die Menschen vor der ewigen Verdammnis retten konnte. Sein Zeugnis war kraftvoll, weil sein ganzes Leben dahinter stand. hätte Henoch mit den gottlosen Menschen seiner Zeit hier und da gemeinsame Sache gemacht, hätte er vielleicht faule Kompromisse geschlossen. Natürlich mit der Begründung, dass er so sie ja viel besser erreichen kann. Ich glaube, dann hätte er ihnen nichts zu sagen gehabt. Seine Botschaft hätte zwar aus gewichtigen Worten bestanden, aber seine Zeitgenossen hätten sie gewogen und zu leicht befunden. Die Fernfrage an dich und mich ist, die sich aus dem Leben des Henoch eben noch ergibt, lautet, haben wir unserer ungläubigen Umwelt etwas zu sagen? Es geht es nicht darum, ob wir etwas sagen. Natürlich müssen wir den Mund auftun. Aber ich kann viel reden, gleichzeitig durch mein Wesen, meine Worte entwerten. Die Frage ist, haben wir zum Beispiel unseren Verwandten etwas zu sagen? Das ist eine Nagelprobe. Nicht wahr? Ich glaube, dass sich die Echtheit unserer Botschaft gerade da zeigt, wo es am schwierigsten ist, etwas vorzumachen. Und das ist bei der Verwandtschaft der Fall. Ja. Haben wir unseren Arbeitskollegen etwas zu sagen? Oder haben sie längst gemerkt, dass wir genauso über den Chef schimpfen und über andere herziehen? Henoch hatte seinen Zeitgenossen eine Botschaft zu verkündigen. Das war aber gewiss keine Botschaft, die ihnen in den Ohren jückte, so wie es Luther mal ausgedrückt hat. Es war eine Botschaft, die sie total in Frage stellte. Und deshalb werden diese Leute auch alles unternommen haben, dran gesetzt haben, den Ernst dieser Botschaft dadurch abzuschwächen, dass sie Henoch etwas nachsagen können. Dass sie seine Autorität damit mindern können. Ja, bestimmt nicht perfekt, ja. Und der hat auch sicher Fehler gemacht. Ich denke, wer ist denn schon perfekt? Die machen alle Fehler. Das ist gar nicht das unbedingt, was die Glaubwürdigkeit uns die Glaubwürdigkeit nehmen würde, dass wir einen Fehler gemacht haben. Ich habe auch einen Fehler gemacht, gerade erst heute Vormittag, indem ich vergessen habe, meine Brille mitzunehmen. Solche Sachen, ja, passieren übrigens zunehmend, wenn man älter wird. Aber wisst ihr was? Entscheidend ist immer, dass wir zu unseren Fehlern stehen, oder? Dass wir uns nicht herausreden, die Dinge auch nicht schönreden, ja. Dann sind wir glaubwürdig, auch wenn wir Fehler machen. Henoch jedenfalls hatte das Wohlgefallen Gottes, weil ihm Gott wichtiger war als alles andere, als alles Irdische und Vergängliche. Und so möchte ich doch uns zum Abschluss ermutigen, lasst uns wie Henoch mit Gott wandeln, gerade weil wir in einer gottlosen Zeit leben. Lasst uns wie Henoch Schritt halten mit Gott, ihm nicht vorauseilen, nicht hinterher hinken. Lasst uns wie Henoch so mit Gott wandeln, dass wir von unserem Ego entrückt werden, um schließlich ganz für die Entrückung zu Jesus bereit zu sein. Lasst uns wie Henoch mit Gott wandeln, damit wir unseren verlorenen und orientierungslosen Zeitgenossen eine wirksame Botschaft zu sagen haben, dass wir ihnen das Gericht und die Gnade Gottes glaubwürdig verkündigen können. Kurz, lasst uns wie Henoch mit Gott wandeln. Amen. Amen.